So schön, heute bei euch sein zu dürfen. Wir lieben die Schweiz. Ich kann es sagen, ich liebe nicht nur die Kirche in der Schweiz, ich liebe auch eure Natur und das, was man hier so sieht. Ich bin öfter in den Schweizer Bergen gewesen, mit Freunden zusammen, und wir haben versucht, die Berge zu erklimmen, zumindest die uns möglich waren. Und ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht. Es geht ja heute um Worship. Ich habe in den Schweizer Bergen ein Bild für Anbetung gefunden, was mich sehr inspiriert hat. Es gibt dort eine kleine Pflanze, das ist der Frühlingsenzian, den kennt ihr vielleicht, die Schweizer kennt das natürlich, klar, wie könnte es anderes sein. Und diese kleine Pflanze, die lebt oberhalb der Baumgrenze, und wenn man so auf einen höheren Gipfel will, dort wo das Eis ist und wo man dann über die Baumgrenze rüberkommt und nur noch Felsen sind, und dann leuchten zwischendurch diese kleinen, schönen, blauen Blumen, deren Blau so blau ist, wie es nicht blauer sein kann. Es ist ganz, ganz herrlich. Aber das Interessante ist, wenn man morgens, man muss ja morgens relativ früh raus, und wenn man dann so in diese Region kommt, dann sieht man noch nichts von diesen kleinen Blumen, weil ihre Kelche noch zu sind aufgrund der Kälte. Und dann zeigt sich ihre wahre Berufung, denn die haben eine ganz klare Berufung für Anbetung, die ist so klar wie bei fast keinem anderen Geschöpf. Wenn man nämlich vom Gipfel wieder runterkommt, wenn die Sonne kommt, dann gehen die Kelche auf, so wie wir es hier sehen. Und dann machen sie so. Und das machen sie Tag aus, Tag ein. Morgens sind sie so, und wenn die Sonne kommt, dann beten sie den Schöpfer an und dann öffnen sie die Kelche. Und ich liebe das zu sehen, weil es ich wünschte, meine Berufung als Anbeter wäre so klar. Morgens Kelche zu, die Sonne kommt, die Kelche auf. Und sie erfreuen nicht nur den Schöpfer, sondern sie freuen auch die Menschen, die vorbeikommen. Und jedes Mal, wenn ich, und das ist auch der Grund, warum ich dieses Foto gemacht habe, jedes Mal, wenn ich da vorbeigegangen bin, dachte ich, ach wie schön, man kommt dann vom Gipfel runter, man sieht die kleinen blauen Blumen wieder und man denkt, Herr, das ist, wofür machst du das? Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Also die sind nicht überlebensnotwendig für die Menschheit, diese kleinen Blümchen, aber für unsere Freude. Für die Wanderer, die am Weg vorbeikommen und sich daran freuen und denken, ach, so schön blau, blauer wird's nicht. Und das ist herrlich. Ich liebe diese kleinen Blümchen. Und interessanterweise ist es so, dass es ihnen völlig egal ist, ob man an ihnen vorbeigeht und ob sie direkt gesehen werden am Weg oder ob sie so ein bisschen weiter, 20 Meter weiter im Geröll stehen. Das macht ihnen nichts aus. Sie achten da nicht drauf. Sondern sie machen das Gleiche. Sie beten den Herrn an, ob jemand zusieht oder nicht. Und das ist ein schönes Symbol für Anbetung. Anbetung ist nicht davon abhängig, ob jemand zusieht oder nicht, sondern Anbetung ist einfach da, weil wir es genießen, in der Präsenz Gottes zu sein, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und ich kann ehrlich sagen, es gibt nichts Schöneres, als diesem Gott auf die Spur zu kommen, als diesen Gott kennenzulernen, einen Weg mit ihm zu machen. Und wir als Anbeter, wir machen uns auf den Weg, und wir müssen auf diesem Weg Stück für Stück erfahren, dass Gott real ist, dass er nicht nur Religion ist, sondern dass er wirklich ein Vater ist, der uns begegnen will. Wir müssen wissen, wer Gott ist. Und wir können es in seiner Gänze natürlich gar nicht erfahren auf dieser Welt, aber Stück für Stück merken wir, dieser Weg, der führt uns weiter zu Gott. Und ich merke das in meinem Leben, Stück für Stück erkenne ich mehr von Gott, und ich bin erstaunt, wie wenig ich weiß von Gott. Ich weiß einiges über ihn, aber meine Erfahrung mit ihm, dieses ganz nah bei ihm zu sein, wie wir es gerade gesungen haben, näher zu dir, das ließ an so vielen Stellen noch zu wünschen übrig. Und ich habe mich letztes Jahr auf die Reise gemacht nochmal. Ich habe gedacht, so kann das nicht bleiben. Vater, ich muss dich neu kennenlernen. Ich bin lange Christ. Ich weiß viel über dich. Ich habe viel gelesen. Aber ich will nochmal wirklich erkennen, wer du bist. Und ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen, und ich habe ganz am Anfang angefangen und bin durch das ganze Alte Testament durchgegangen, habe diese unterschiedlichsten Stellen einfach nochmal gelesen und aber auch alles am Stück nochmal gelesen, weil ich wissen wollte, Vater, wer bist du wirklich? Wir können den Gott des Neuen Testamentes, den wir von Jesus erklärt bekommen, nicht trennen von dem Gott des Alten Testamentes. Gott ist Gott und er war immer der gleiche und wird immer der gleiche sein. Und oft kommt im Alten Testament, kommt uns Gott etwas, wie soll ich das sagen? Er kommt uns in Form eines Gesetzes entgegen und manchmal denken wir, das klingt ganz schön hart, das klingt gar nicht so liebevoll, es klingt manchmal ein bisschen unheimlich. Es ist fast so, als wenn Gott aufpassen würde, dass wir alles richtig machen. Aber wenn wir genau hinschauen, und das ist wirklich meine Erfahrung dieses letzten Jahres, wenn wir genau hinschauen, dann merken wir in allem, was Gott gibt, eine unglaubliche Liebe. Ich will euch ein kleines Beispiel nur geben. Als Mose beauftragt wurde, die Bundeslade zu bauen, da steht dort in 2. Mose 25, Vers 22, und dort werde ich dir begegnen und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, also dieser allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die ganzen Galaxien geschaffen hat, der begegnet Mose in einer Lade und diese Lade war relativ klein, ungefähr wie so eine Schweizer Bauerntruhe, 1,10 Meter auf 90, das war die Deckplatte und dann waren zwei Cherubim in Gold gefertigt, die jeweils die Flügel zueinander richteten und Mose, damals gab es noch keine Stühle, Mose kniete sich vor diese Lade, die war so ungefähr hier und jetzt steht dort, ich werde dir begegnen zwischen den beiden Cherubim und von der Deckplatte herab. Das ist ein Bereich, der ist ungefähr so groß. Hier werde ich zu dir sprechen, genau an dieser Stelle. So nah werde ich dir sein, um dir Weisung zu geben für das Volk. Als ich das gesehen habe, dachte ich, boah, das ist beeindruckend. Gott, du willst uns so nah sein und das schon im Alten Testament. Und ich war erstaunt über diese Nähe Gottes, dass der allmächtige Gott sich so klein macht und so auf Augenhöhe entgegenkommt. Er ist nicht der unbegreifliche Gott. Er wird uns in allem, in vielen Dingen unbegreiflich bleiben und das ist auch gut so. Aber immer wieder wird er kommen auf Augenhöhe und wird unsere Gegenwart, unsere Nähe suchen, weil er ist viel mehr daran interessiert, uns zu begegnen, als wir ihm. Und das macht so viel Spaß und so viel Spannung, ihm auf die Spur zu kommen. Mose ist einen Weg mit Gott gegangen. Das ist gestern schon ein bisschen erzählt. Am Anfang, als er Gott begegnet ist, da wusste er überhaupt noch nicht, wer er war. Er hat nur diesen brennenden Dornbusch gesehen und dann diese Aussage Gottes über sich selbst. Ich bin der ich bin, was nichts anderes heißt. Ich werde sein, der ich sein werde. Du gehst einen Weg mit mir. Und ich werde dir im Laufe dieses Weges zeigen, wer ich wirklich bin. Und das war im letzten Lebensdrittel, spannenderweise. Vieles passiert im Alten Testament im letzten Lebensdrittel. Also die ihr etwas älter seid, seid gespannt auf die Dinge, die Gott mit euch vorhat. Es geht am Ende, und das kann man fast für jeden Menschen im Alten Testament sagen, es geht am Ende, wenn sie mit Gott gegangen sind, nochmal richtig nach oben. Also es ist nicht so, das ist das Gegenteil von dem, was wir normalerweise so in unserer weltlichen Umgebung so sehen. Du hast deinen Peak vielleicht mit 30, 40, 50 und dann geht es bergab und dann kommt der Ruhestand und dann fährst du mit dem Wohnmobil einmal durch die Welt und das war's dann. Aber so ist es bei Gott nicht. Am Ende geht es nochmal richtig hoch. Bei Kaleb, am Ende seines Lebens hat er sein Erbteil bekommen, was Josua ihm versprochen hat und was er, auf das er sich lange gefreut hat. Das nur mal kurz zum Gott des Alten Testamentes. Wir müssen wissen, wen wir anbeten, wenn wir über Anbetung reden. Weil Jesus sagt, ja, das höchste Gebot ist, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Er unterscheidet hier nicht zwischen Geist und Verstand. Und er sagt, der Verstand brauchst du nicht, den brauchst es auch. Er sagt, mit allem, was du bist. Aber wenn wir jemanden lieben wollen, dann müssen wir wissen, wer er ist. Wir müssen ihm begegnen. Wenn ich meiner Frau nie begegnet wäre, könnte ich nicht sagen, ich liebe dich, Schatz. Ich habe noch nie was von dir gesehen, ich habe noch nie was von dir gehört, noch nie deine Stimme gehört. Ich liebe dich. Das ist sehr schwierig. Es muss einen Punkt geben, wo wir diesen Gott kennenlernen. Und ich glaube, dass Gott sich so danach sehnt, dass wir auf ihn zugehen. Und ich muss sagen, ich habe viel zu lange damit gewartet, Gott wirklich zu begreifen und kennenzulernen. Und ich kann euch sagen, es ist wunderschön, mit ihm zusammen zu sein. Es ist wunderschön, es toppt alles. Wenn du es einmal erlebt hast, was es bedeutet, in der Präsenz Gottes zu sein, du bist ruiniert für alles andere. Das muss ich leider sagen. Ich möchte jetzt aber zum Neuen Testament kommen und da gibt es eine wunderbare Geschichte über Gott, den Vater. Und diese Geschichte, auf die habe ich mich schon in der ganzen Bibellese gefreut. Ich habe immer gedacht, aber wann bin ich endlich durchs Alte Testament durch? Da gibt es ja auch viele Passagen, die etwas ein bisschen anstrengend sind. Da bin ich dann aber wohlbehalten durchgekommen und dann kam das Neue Testament und irgendwann kam das Lukas-Evangelium. Und bei Lukas wusste ich schon, irgendwann kommt das Gleichnis vom verlorenen Sohn und ich will es gar nicht so nennen, sondern es ist das Gleichnis der Liebe des Vaters. Und ich glaube, es gibt kein schöneres Gleichnis über die Liebe des Vaters wie das, was Jesus uns da erzählt. Ich will mal den Text lesen, Lukas 15, Vers 11. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, Vater, gib mir den Teil meines Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jedes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn war aber auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte Musik und Reigen. Und er rief einen seiner Diener herbei und erkundigte sich, was das wohl sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, so, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn heimgekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Dieses Gleichnis ist der Höhepunkt der Offenbarung des Vaters. Und ich muss sagen, vor allen Dingen das Ende fasziniert mich so. Der Vater lädt an seinen Tisch ein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir zusammen essen als Familie, wir machen das sehr gerne, gerade wenn die Kinder dann mal zu Hause sind, dann kocht meine Frau meistens sehr lecker oder manchmal auch einer meiner Söhne und die 2, 3 Gerichte, die kann ich dann zwischendurch auch mal kochen oder ich schmeiß den Grill an, das ist die einfachste Lösung. Aber wenn das dann passiert, dann liebe ich es, wenn alle zusammensitzen, wenn das Essen gerade so vorbei ist. Man fängt an, miteinander zu reden, man ist gut gesättigt und man fängt an, miteinander Ideen zu schmieden. Und dann gibt es Ideen und jemand hat irgendwas mitgekriegt oder hat eine Vision und er teilt sie mit uns und überlegt, ach, wir könnten doch eigentlich mal als Familie das machen oder wie wäre es, wenn wir mal anders über so ein Thema denken und so weiter. Und diese Gespräche, die dann entstehen, die sind kostbar, die sind so großartig, die sind noch viel wichtiger als das gute Essen selbst, weil man spürt, man synchronisiert sich miteinander als Familie, man ist auf einmal ein Herz und eine Seele, man hat Pläne, man schmiedet Pläne und ich liebe es, Pläne zu schmieden, ich mag das super gerne, vor allen Dingen mit meiner Familie zusammen und auf Ideen zu kommen, auf die ich noch nie gekommen bin, das ist ganz, ganz herrlich. Ich liebe es auch, wenn Gäste am Tisch sitzen und der Tisch so richtig voll ist, dann muss noch die Platte dran gesteckt werden auf der einen Seite und dann werden noch Stühle aus dem Keller geholt und dann ist alles voll und man spürt so, das Essen ist da und alle sind so glücklich und ich stehe dann manchmal so in der Küche, gucke mir das so an und ich denke, viel besser wird es hier nicht. Das ist einfach großartig. Ich glaube, der Vater, der liebt es, uns an seinen Tisch zu holen. Er liebt es, uns auszuteilen, uns zu bewirten, mit uns Pläne zu schmieden. Er sagt ja, der Psalmist, der David sagt im Psalm 23, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hier lesen wir von dem Tisch im Haus des Vaters. Das ist nicht im Angesicht der Feinde. Aber der Tisch des Vaters wird überall gedeckt. Im Angesicht der Feinde, in Situationen, wo es schwierig ist, wo wir vielleicht nicht mehr durchblicken, wo wir keine Weisung haben, wo das Tal dunkel ist. Da ist der Tisch des Vaters genauso gedeckt wie in seinem Haus, wo alles gemütlich ist und die Kerzen an sind und der Vater in seiner ganzen Liebe uns begegnet. Er will uns immer in seiner ganzen Liebe begegnen. Aber er fordert uns auf, an seinen Tisch zu kommen und mit ihm zu essen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt auch, ich bin der Wein, ich bin das Wasser, ich bin das Getränk. Also du sollst mich essen und trinken. Das heißt, wir dürfen auf diese Art und Weise, wenn wir an den Tisch des Vaters kommen, wir dürfen uns eins machen mit dem Vater und mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist das Gleichnis von der Rebe und dem Weinstock. Wir hängen dran und dieses Lebenselixier Gottes, das dürfen wir erfahren und es fließt durch uns. Manchmal hören wir an dieser Stelle auf zu reden und wir denken und sagen aneinander, ja mach doch mal, ja, aber wie soll ich das denn jetzt machen? Du erzählst das so symbolisch mit dem Vater. Ich sage euch, wie ich es praktisch mache. Es ist für mich ein Anliegen geworden, jeden Tag, möglichst jeden Tag, mich abends hinzusetzen. Bei mir geht es abends besser als morgens. Morgens ist schon sind die Gedanken schon so beim Tag, aber abends, wenn der Tag so langsam vorbeigeht, dann setze ich mich nochmal hin und ich setze mich einfach irgendwie in den Sessel. Ich halte meine Hände so empfangend hin und oft spreche ein ganz einfaches Gebet. Das Gebet ist, du in mir und ich in dir, zusammen sind wir eins. Das ist dieses Gebet der Einheit. Und ich merke fast jedes Mal, dass diese Präsenz des Vaters da ist. Und das ist für mich neu. Das ist erst seit ungefähr 1,5 Jahren passiert das. Und ich kann euch Geschmack darauf machen, es auch so zu tun. Setzt euch an den Tisch des Vaters und er wird mit euch Pläne schmieden. Er wird euch Dinge offenbaren. Der Heilige Geist ist ja uns auch gegeben, um uns hineinzuführen in alle Wahrheit. Und Jesus sagt, von dem Meinen wird er nehmen und euch erklären. Und wie schön ist es, wenn der Heilige Geist uns Dinge erklären kann, die vom Vater kommen. Stellt euch das vor. Also stellt euch erstmal vor, was der Vater alles weiß, was Jesus alles weiß, in jeder Hinsicht. Und wir deuten das oft geistlich und wir sagen, ja, es ist eine geistliche Geschichte, dann wären wir ein bisschen frommer oder wir, was weiß ich auch immer. Nein, in jeder Hinsicht. Ich sage das jetzt auch gerade euch Worshippern, die in der Musik unterwegs seid. Wenn ihr an bestimmten Punkten nicht weiter wisst, wenn ihr einen Song schreibt und der zweite Vers, der will nicht kommen, bittet den Vater, bittet den Heiligen Geist, er wird euch helfen. Ich habe neulich bei uns zu Hause ich habe keine Ahnung von Heizung, aber unsere Heizung ging kaputt zu Hause. Und ich mag es nicht, Geld für Heizung auszugeben. Ich mag es, Geld für Gitarren auszugeben, für Dinge, die mir Spaß machen. Aber für Heizung Geld auszugeben ist für mich, es macht einfach keine Freude. Und der Schornsteinfeger kam aber und sagte, ich muss Ihre Heizung stilllegen, die können Sie so nicht weiter betreiben. Und es waren zwei Punkte, die an dieser Heizung kaputt waren. Und ich dachte, Jesus, ja so, danke für deine Fürsorge. Ich tanze nicht so wild wie sonst. Und irgendwie hatte ich das innere Zeugnis, dass Gott sagt, ja, probier's mal, probier's einfach mal. Ich leite dich da durch. Und ich dachte, das kann aber wild werden. Aber mehr als kaputt machen kann ich sie jetzt nicht. Und ich sage das euch, also bitte kommt nicht danach zu mir und habt Gebet für eure Heizung. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich habe von Heizung keine Ahnung. Aber ich sage euch, also ich habe den ganzen Tag habe ich an dieser Heizung rumgefummelt und dann am Abend habe ich wirklich, es war minutiös, hat mich der Heilige Geist auf bestimmte Punkte hingewiesen, sagt, das ist hier falsch, aber das kannst du selber reparieren und hier an dieser Stelle ist ein Kontakt nicht richtig, auch das kriegst du selber hin. Und am Abend, nachdem ich ungefähr 25 Mal beim Baumarkt war und dann wieder zurückgefahren bin, habe ich ganz stolz den Scheinwerfer auf die Heizung, die bei uns im Dachgeschoss ist, gerichtet und meine Familie hochgerufen, zumindest den Teil der Familie, der da war, meine Frau. Und ich habe gesagt, schau dir mein Werk an. Und sie sagte, ja, super, aber wollen wir erstmal abwarten, was der Schornsteinfeger so sagt. Und dann kam der am nächsten Tag, der Schornsteinfeger, und der kam wegen einer anderen Geschichte noch, und dann habe ich ihn hochgebeten, und ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich die Heizung repariert hätte, sondern ich habe gesagt, die Heizung ist repariert, was ja auch richtig war. Und dann guckte er sich das nochmal an mit seiner Taschenlampe und so, ja, alles gut, dann mache ich den Haken wieder raus und die Heizung läuft. Also kleines Beispiel, wenn wir uns an den Tisch des Vaters setzen, können wir sogar Heizungen reparieren. Das möchte ich jetzt nicht verallgemeinern, aber in dem Fall hat es geklappt. Ich will nur damit ausdrücken, es ist sehr, sehr praktisch. Gott, der Vater, will uns helfen in allen möglichen Dingen. Wir wollen ihn nicht wegschicken in eine religiöse Ecke und sagen, ja, Gott der Vater, irgendwann mal sitzen wir am Tisch mit dir. Das werden wir zu Genüge. Aber viel wichtiger ist zu erkennen, dass diese Reise hier beginnt und dass es extrem praktisch ist. Jetzt lesen wir hier von dem jüngeren Sohn, der sein Erbe verschleudert hat. Und wie kommt er zum Vater zurück? Er sagt, ich bin nicht würdig, deinen Sohn oder deine Tochter zu heißen. Und dieses Gefühl des Nichtwürdigseins, ich glaube, viele von uns bedrängt es immer noch, was auch immer dazu geführt hat, dass wir uns nicht würdig fühlen, was auch immer unser Vaterbild ist, was wir haben. Aber er sagt irgendwann an einem Punkt, und das finde ich großartig, als er aber zu sich kam. Und manchmal ist es so, als wenn Gott uns einen Lichtblick gibt und sagt, ja, ich komme zu mir. Das Einzige, was ich wirklich will, ich will diesen Vater begreifen. Ich will den Ursprung alles Lebens begreifen. Und dann steht er, als er aber zu sich kam, ich will mich aufmachen. Und dann steht nicht nur, dass er sich aufmachen will, sondern ein Satz später, und er machte sich auf. Es ist ein Riesenunterschied, ob man sich aufmachen will oder sich auch wirklich aufmacht. Und manchmal gibt es eine ganz große Latenz zwischen dem, ich will mich aufmachen, und zwischen dem, dass man wirklich losgeht. Aber was macht dieser jüngere Sohn? er macht sich auf und er ging zu seinem Vater. Und dann steht dort, ich will ein Tagelöhner bei ihm sein. Gut, ich bin nicht mehr Sohn, ich hab's vermasselt, der Vater, der wird mich wahrscheinlich nicht annehmen. Aber ein Tagelöhner, der hat es immer noch besser. Und ich kenne dieses Thema Tagelöhner, ich kenne das von mir selbst. Hineingehen in die Gegenwart Gottes, mit dem Vater zu sein, es zu genießen. Aber dann doch wieder zu sagen, nee, ich mache mein eigenes Ding. Heute ja, Sonntag ja, aber Montag nicht. Und dann geht es hin und her und wir gehen rein und raus und wir sind hin und her gerissen zwischen, ja, ich möchte dieses Lebendige, dieses Ewige, das, was wirklich Bedeutung hat. Und dann am Montag denken wir, nee, aber es gibt so viele andere Sachen, die ich auch will. Aber das ist nicht, das bedeutet es nicht, Sohn und Tochter zu heißen. Ein Sohn und eine Tochter, sie sind am Tisch des Vaters und im Haus des Vaters. Und dieser Sohn, der hat sich schon seinen Spruch so überlegt, er hat schon genau überlegt, was er eigentlich sagen will, seine Bußansprache hat er schon vorbereitet. Er sagt, ich will sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und jetzt kommt er zum Vater und er sieht diesen Vater auf sich zulaufen und er sagt genau diesen Spruch auf, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Aber er kommt nicht zu diesem Satz, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Denn der Vater fällt ihm schon um den Hals und unterbricht ihn. Weil der Vater will es nicht zulassen, dass dieser sein Sohn, seine Tochter lebt wie ein Tagelöhner, sondern wie ein Sohn und eine Tochter. Der Vater spricht zu seinem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Was ist der Ring? Der Ring ist die Autorität. Das ist diese Würde eines Sohnes. Es ist nicht nur Sohn zu sein und damit keine Befugnis zu haben. Nein, ein Ring damals war ein Siegelring, mit dem konnten Dokumente unterzeichnet werden. Das war die ganze Würde, die ein Sohn hatte. Und genauso lesen wir es im Neuen Testament. Wir sind Erben Christi und Miterben Christi. Und wir sind jetzt schon versetzt an himmlische Örter. Jetzt schon dürfen wir erfahren, dass wir eins sind mit dem Vater. Das ist nicht etwas, was wir in Zukunft haben werden, sondern es geht jetzt schon los. Und jetzt sagt der Vater, lasst uns essen und fröhlich sein. Das ist der Vater. Das ist kein Aufpasservater. Nein, dieser Vater hat die Party geschmissen. Der Vater wollte feiern. Das war nicht der böse Vater, der immer aufpasst, ob alles richtig läuft, der in der Ecke sitzt und der miese Peter ist und guckt, dass alles auch möglichst fromm genug zugeht. Nein, der Vater hat gesagt, lasst uns fröhlich sein. Und da steht, und der ältere Sohn hörte dann Musik. Das ist klar, Worship-Musik. Nein, was hört er? Reigen, Dance-Musik, Tanzmusik. Ihr guckt mich an, das steht in der Bibel. Musik und Reigen, da wurde getanzt. Also ich weiß ja auch, warum ihr hier diese Gänge freigelassen habt, weil ihr normalerweise im Gottesdienst hier tanzt. Heute nicht, weil Gäste aus Deutschland, das verstehe ich natürlich. Wir sind da auch nicht gut drin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dann steht nämlich hier auch, lasst uns essen und fröhlich sein. Und dann steht so, und das kann ich so richtig sehen, wie bei den ganzen Knechten und Bediensteten so, die haben so überlegt, ja wirklich jetzt, also der ist doch gerade gekommen und der hat, also ob können wir jetzt wirklich fröhlich sein? Und dann steht dort an der Stelle, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das war eine typisch deutsche Veranstaltung. Weil bis wir fröhlich sind, da dauert es. Wir sind, also wenn man uns Fußball vorspielt, dann können wir fröhlich sein. Und unter bestimmten Gemütszuständen mit viel Alkohol, dann geht das auch. Aber normalerweise so fröhlich sein, einfach mal so, das fällt uns unglaublich schwer. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dazu habe ich zu wenig Erfahrung. Ich kenne eure Sitten und Gebräuche nicht so detailliert. Aber ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht bei euch auch gar nicht so viel anders. Es war mühsam mit dem Fröhlichsein. Aber der Vater schmeißt die Party und er bucht die beste Band. Er bucht die beste Band und er sagt, jetzt lasst uns feiern. Hier ist es jetzt Zeit zu feiern. Wir wollen das Leben genießen, hier und jetzt. Das ist das Herz des Vaters. Er hat nur gute Gedanken. Er hat nur gute Gedanken. Und jetzt kommt der ältere Sohn nach Hause, die ältere Tochter kommt nach Hause. Und sie oder er sagt, Vater, das ist nicht gerecht. Ich war mein ganzes Leben bei dir. Ich habe dir gedient, ganz treu. Aber ich habe nie erleben dürfen, das, was es bedeutet, zu feiern. Ich habe nie erleben dürfen, was es bedeutet, wirklich mit meinen Freunden fröhlich zu sein und geschweige denn ein gemästetes Kalb geschlachtet zu bekommen. Ein Böcklein hätte mir vielleicht sogar gereicht. Ich sage euch eins, ich glaube, dass es in vielen unserer Herzen einfach so ist, dass auch in unserer westlichen Kultur es oft so ist, dass unsere Vorstellung von Christsein bedeutet, wir tun etwas fürs Reich Gottes. Wenn wir ins Reich Gottes kommen, dann sind wir gerechtfertigt, wir haben das ewige Leben, aber dann bedeutet es, jetzt geht die Arbeit los. Du dienst in der Gemeinde, du machst deinen Job, du machst es so gut es geht, du machst Worship, du bist treu jeden Sonntag hier. Das ist alles richtig und gut, aber im Reich Gottes geht es zuerst um das Sein. Das Sein ist viel wichtiger als das Tun. Ein Sohn zu sein, eine Tochter zu sein, ist viel wichtiger als das Tun. Das ist das Beispiel von Maria und Martha. Maria, die zu den Füßen Jesu sitzt und einfach nur ist, sie selbst ist und genießt diese Gegenwart von Jesus. Und Jesus sagt, sie hat das bessere Teil erwählt. Und Martha, die arbeitet und schafft und dann auch ihre Schwester anraunt und sagt, warum machst du nicht mit? Ich bin die ganze Zeit hier am Burgerbraten für die ganzen Jünger und so. Und sie kocht wahrscheinlich etwas, worum sie nie gebeten wurde. Jesus sagt, hat ihr nicht gesagt, koch jetzt für uns alle oder mach die Küche oder putz die Vorgartenzwerge oder was auch immer du zu tun hast. Nein, das war nicht die Absicht von Jesus. Jesus wollte einfach nur, dass sie da ist. Das Tun kommt noch. Aber das Tun kommt nicht aus einer inneren Verpflichtung, dass der Vater eventuell uns Minuspunkte geben könnte, wenn wir es nicht tun, sondern das Tun kommt aus der Liebe. Es kommt aus der Liebe des Vaters heraus. Und dann sagt der Vater, und das, ich liebe das, Gary Keller hat das mal so schön formuliert in seinem wunderbaren Buch, Der Vater. Dann kommt diese Ansprache des Vaters zu seinem älteren Sohn. Und da sagt er, Kind, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Diese Ansprache, Kind, ist so großartig. Da ist die ganze Liebe des Vaters drin. Mein Kind, du bist mein Kind, du bist ein erwachsener Sohn, du bist ein erwachsener Mann. Trotzdem bist du mein Kind und du darfst spielen vor mir. Du darfst ganz Kind sein. Im 1. Johannesbrief lesen wir 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wir sind Kinder Gottes. 1. Johannes 4, Vers 7. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. In der Welt gäbe es keine Liebe, wenn Gott nicht da wäre. Es gibt das Gesetz des Stärkeren. Aber die Liebe ist durch Gott, den Vater, in die Welt gekommen. Er ist der Gründer, der Erschaffer der Liebe. Und das Höchste, was Paulus sagt, was wir haben dürfen miteinander und untereinander, ist nicht Erkenntnis, sind nicht Wundertaten, obwohl sie wunderbar sind. Und es ist großartig, ist Heilungen zu erleben und wir lieben das, wenn das passiert. Aber das Größte, was wir haben dürfen untereinander und zum Vater, ist die Liebe. Wir wollen den Vater erkennen, wir wollen uns auf die Reise machen. Ich kann für mich persönlich sagen, ich finde es unglaublich spannend. Und ich sage das nicht, weil jetzt heute Sonntagmorgen ist und ich etwas Schönes sagen muss zu euch, sondern es ist wirklich mein Herz. Und ich möchte als Anbeter zuerst erkennen, was es bedeutet, den Vater zu lieben, lange bevor ich den ersten Ton spiele. Weil ich merke, alles andere kommt danach und die Musik und alles wird sich verändern, wenn wir nur einen Blick durchs Schlüsselloch in dieses Haus des Vaters wagen. Es reicht für ein ganzes Leben schon aus. Danke, Jesus, danke dir für die Tatsache, dass du uns den Vater gezeigt hast, dass wir wissen dürfen, der Vater ist für uns. Ihm liegt an uns. Er ist besorgt um uns, wie es im ersten Petrusbrief heißt. Du bist so großartig, Vater. Und wir stehen vor dir, staunend, aber auch gleichzeitig als Kinder und die, die wir unseren Kindern ja schon das Beste geben. Wie viel mehr gibst du uns das Allerbeste, was du hast? Das Gute, das Vollkommene, das kommt vom Vater des Lichts. Du bist großartig. Wir danken dir dafür. Amen.